Ja, wir wollen heute ein drittes Geschenk auspacken und bevor ich das tue, möchte ich nochmal die ersten beiden Geschenke hervorholen. Auch wenn hier vorne ja, ich wurde ja schon gefragt, ist da was drin? Es sind leider nur die Mogelpackungen, das ist nur die Deko, aber wir haben das Geschenk des Vertrauens, um das es heute gehen soll. Und wir hatten zwei Geschenke davor schon. Einmal das Geschenk der Zeiterfüllung. Ein merkwürdiges Wort, vielleicht mit dem wir ja gar nicht so viel anfangen können. Und doch dieses Moment, ja, dass wir damit gut fahren, wenn wir auf Gottes Zeitpunkt warten können. Manchmal sind wir ja sehr ungeduldig und hätten gerne etwas früher. Also dieser Satz, bitte schenk mir Geduld, aber sofort oder möglichst noch schneller, der ist mir nicht unbekannt. Spätestens dann, wenn ich krank werde, nach 2 Tagen, sage ich, das reicht, jetzt muss wieder vorwärts gehen. Genug. Also, Geschenk der Zeiterfüllung. Gott hat ihren richtigen Zeitpunkt gewählt. Dann das zweite Geschenk, das Geschenk der Generationen. Durch diesen Stammbaum Jesu wurde uns vor Augen geführt, das war alles andere als ein Vorzeigestammbaum. Also das war nicht so rein, wie man sich das wünschen würde, nicht perfekt. Und damit werden wir doch ermutigt, unseren eigenen Platz in Gottes Geschichte zu entdecken, auszufüllen und nicht zu sagen, naja, das gibt so ein paar schwarze Schafe in der Familie, vielleicht gehöre ich ja auch dazu. Und jetzt an der Stelle hätte ich gerne was gemacht. An der Stelle tut es mir leid, dass die Kinder schon draußen sind. Ich brauche mal einen Erwachsenen. Ist immer gut, wenn man die Kinder nach vorne bittet. Einen Erwachsenen. Nee, so. Jetzt bin ich mal gespannt. Gudrun, du darfst dich mal mit dem Rücken zu mir stellen. So, mit Kindern habe ich das ganz oft ausprobiert, dass wir machen so etwas wie ein Vertrauensspiel. Und das war eine ganze Zeit lang, war das wirklich so, die standen Schlange. Und zwar, Ansage war, Augen zu, Hände an den Körper und dann lass dich bitte nach hinten fallen. Und du kannst sicher sein, ich fange dich auf. Bei den Kindern gar kein Thema, zack. Da passierte manchmal so dieser Ausfallschritt, aber nachher, die wussten genau, das funktioniert. Wagst du das auch mit mir, Gudrun? Dann bitte Augen zu und fallen lassen. Ich
Ganz schön
danke dir.
schwer, oder?
Ich war gespannt, ob das jemand ausprobiert. Bei den Kindern, da habe ich mir manchmal ein Späßchen erlaubt. Da bin ich dann noch so einen Schritt zur Seite gegangen und habe sie dann trotzdem aufgefangen. Das Risiko wollte ich bei uns beiden nicht eingehen. Aber es gibt solche Vertrauensspiele, kennt ihr bestimmt auch, Augen verbunden und dann wird man irgendwo herumgeführt oder da sind irgendwelche Hindernisse aufgebaut. Vertrauen. Haben wir Vertrauen? Wie sieht das aus? Wie leicht oder wie schwer fällt es uns, anderen zu vertrauen? Und dann sind wir nämlich bei diesem dritten Geschenk, das Geschenk des Vertrauens, im Glauben folgen. Aber was ist eigentlich Vertrauen? Und worin oder woran entscheidet sich das, ob du jemandem vertraust? Man guckt ja heute immer bei Wikipedia erstmal nach, wenn man was lernen will. Also habe ich mal geguckt. Wikipedia sagt Vertrauen bezeichnet eine bestimmte Art von subjektiver, auch emotional gefärbter Überzeugung, nach der man sein Vertrauen in Verhalten einrichtet. Hierdurch ist das Vertrauen auch eine Praxis, ein System des Handelns. Das Vertrauen auf eine andere Person beinhaltet Überzeugung über ihre Redlichkeit und ihre zukünftigen Handlungsweisen. Man erwartet, dass diese Person einem hilfreich sein oder jedenfalls nicht schaden werde. Vertrauen bringt daher Kooperation hervor. Hierbei macht der vertrauende Aspekte seines eigenen Wohlergehens und seiner Sicherheit vom Verhalten des Kooperationspartners abhängig, geht mit seinem Vertrauen also auch ein Risiko ein. Habt ihr es jetzt? Vielleicht hätte ich dich das vorher fragen sollen, hättest du gesagt, nee, also jetzt lass stecken. Das ist mir zu risikoreich. Im Alltag, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber im Alltag vertrauen wir an vielen Stellen. Ich weiß nicht, wer fährt Bus? Es sind wenige, aber doch ein paar machen das immer noch, so Öffis. Aber ich hätte auch sagen, wer fährt Bahn? Haben wir an gleicher Stelle das auch? Also wenn ich in einen Bus steige, gehe ich nicht erst zum Fahrer hin und sage so, Moment, ich hätte gerne erstmal deinen Führerschein. Dann hätte ich einen Beleg dafür, wie viele Punkte hast du in Flensburg? Wie lange fährst du schon? Ich habe es zumindest noch nie gemacht. Das war für mich selbstverständlich. Ich gehe davon aus, dass die Person mich sicher von A nach B bringt. In aller Regel wird das so laufen. Aber wie sieht das aus im Blick auf Gott? Ist Gott in deinen Augen vertrauenswürdig? Und bevor wir zu schnell nicken und sagen, dann müsste man ja die Probe aufs Exempel machen können, so eine Vertrauensübung mit Gott, wie sehe die denn aus? Gott hat es mit Abraham gemacht, ja, aber das war einmalig. Legen wir unser Leben einfach so aus der Hand, in Gottes Hand rein? Können und wollen wir uns darauf verlassen, was er sagt? Oder hinterfragen wir das auch oder zweifeln es sogar an? Und wenn nicht bei uns selber, dann sagen wir, okay, die Bibel, kann man das noch, Gottes Wort noch so nehmen? Und dann merke ich mit einmal, so einfach mit dem Vertrauen scheint es ja nicht zu sein. Also mein Wunsch ist, dass jeder sein ganz persönliches Geschenk des Vertrauens heute Morgen auspackt und merkt wirklich ganz bewusst im Alltag, Jesus, ich will dir vertrauen. Vielleicht muss ich das noch ganz neu lernen. Und ich habe da so ein paar Schritte dazu oder ein paar, wie so ein roter Faden, quer durch die Bibel hindurch, wo sich das für mich zeigt. Und zwar aufbrechen, sich auf den Weg machen. Klar, ist uns da Abraham vor Augen. Wir haben das eben in der Lesung auch schon ein Stück gehört. 1. Mose 12. Der Herr befahl Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Also Ortsschild wurde noch nicht mitgeliefert, ne? Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und jetzt ganz einfach, schlicht. Abram machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte, und Lot ging mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. So, frage alle 75-Jährigen und ab. Bereit zum Umzug? Bereit dazu, Heimat, Verwandte, alles hinter sich zu lassen? Ortsschild, sage ich ja, wird nicht mitgeliefert. Das, was wir heute an vielen Stellen als Flucht oder viele als Flucht erleben vor den Zuständen im eigenen Land, die müssen fliehen, weil es um Leib und Leben geht ganz oft. Hier war es ein Auftrag. Hier ging es um einen Schnitt, eine Herausforderung durch Gott. Heimat, Verwandte, Familie zu verlassen. Ja, wenn ich es ein bisschen flapsig ausdrücken soll, lauf los, mein Freund. Du kriegst nicht von mir die Anweisung für die nächsten Stationen. Geh los, zieh los aufs Ungewisse und da liegen noch Kilometer vor dir, nicht nur ganz wenige, sondern du lieferst dich mir auf Gedeih und Verderb aus. Okay, er hat ein Versprechen mitbekommen, ja, aber trotzdem lässt sich ein Abraham auf Gott einfach so ein. Können wir das? Kann ich das? Will ich das? Einfach nur, wenn ich so etwas lese, ja, das könnte eine Verheißung für mich sein. Ohne Navi und ohne Zielpunkt, also eine Herausforderung damals. Macht Gott sowas heute nicht mehr? Dann würde ich ja sagen, Gott sei Dank, auf der sicheren Seite, safe. Ich bin kein Abraham, er muss nicht so viel mit mir machen. Mit 75 Jahren auf den Weg. Mich beeindruckt es immer wieder, dieser Vers 4, bei dem ich eben so kurz innegehalten habe, zu sagen, es heißt so lapidar, er ging, er macht sich auf den Weg. Und ich glaube, bei uns wäre erstmal, darüber müssen wir reden. Das müssen wir nochmal durchgehen. Was heißt denn das jetzt konkret? Ohne Widerwort, ohne irgendwo eine Diskussion mit dem Versprechen, ja. Aber lässt du dich so leicht aus dem Gewohnten herauslösen und dann in was Neues oder auf den Weg bringen für etwas Neues? Nur mit einem Versprechen? Wie oft ist uns der Spatz doch in der Hand lieber und viel attraktiver als diese ja flüchtige Taube auf dem Dach? Wer weiß, ob ich da noch rankomme, ob ich da hinkomme. Was wir haben, das haben wir und wir kennen es und wir bleiben lieber bei dem ja altbewährten. Das hat die ganze Zeit doch geklappt. Also ein Stück Tradition als ein Stück Sicherheit. Und ich bleibe gerne in der Komfortzone. Ich weiß, wie das abläuft. Bei allem, wo wir sagen, das könnte auch zum Hamsterrad werden, aber doch, es gibt auch Sicherheit. Und ich sage, ja, soll ich aussteigen? Ich weiß nicht, was kommt. Also, gehe ich beherzt auf etwas Neues zu? Oder wie läuft das? Auf den Mitarbeiterkonferenzen oder auch Ältestenrat, da bekomme ich das dann mitunter mit, wenn dann so eine Neuland ja, betreten wird, wenn eine neue Gemeinde gegründet wird, wo dann Leute sozusagen ja, als Ehepaar zum Teil in einen Ort hineingehen und sagen, wir wissen doch gar nicht, was wird. Wir gehen dahin und probieren es sozusagen aus. Okay, nicht jeden von uns schickt Gott los. Auf die gleiche Weise, auf so eine große Tour, nicht hunderte von Kilometern, aber wir können das ja auch kleiner denken. In deinen Bereich hinein, wie sieht es aus? Bist du bereit und offen für Gottes Anstöße? Mich hat das mal beeindruckt, da sagte jemand, Geist, ich habe einen Geistesblitz. Und damit war dann nicht gemeint, hat jemand eine tolle Idee oder so wie Wiki, hey Wiki, hey. So, nein, ein Geistesblitz in dem Sinne, dass Gott, das Heilige Geist, einen Gedanken gegeben hat, einen Anstoß gegeben hat, den man schnell beiseite wischen kann oder auch, wo man sagt, nein, ich gehe dem auf die Spur, ich möchte das wissen. Bist du bereit, dich von Gott herausfordern zu lassen? Das ist eine Sache, da muss man schon mal in sich reinhorchen. Keiner sagt, dass uns das leicht fällt, dass uns das in den Schoß fällt. Ich habe bei solchen Fragen einen Wegbegleiter. Einen, der mich immer wieder daran erinnert, dass es sich lohnt, mich ganz und gar auf Gott zu verlassen. Mehr so als auf eigene Gedanken, eigene Bedenken, als Zweifel und Fragezeichen. Und zwar sind es eigentlich zwei Verse aus Sprüche 3, also der Weisheitsliteratur. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Es ist für mich ein wichtiger Hinweis, zu sagen, nicht schalte deinen Verstand ab, aber nicht der Verstand ist das Oberste, sondern Gott. Gott des Möglichkeiten, Gottes Kann ist immer größer als mein Vielleicht oder mal sehen. Gott kann und Gott will. Dann gehen wir weiter. Etwas anderes, wir sind ja in der Adventszeit, also gehört das auch mit dazu. Unbedingt, und das war für mich auch eigentlich der Einstieg selber dazu. Ihr kennt diese folgenschwere Begegnung des Engels mit Maria, als er so unaufgefordert bei ihr auftaucht. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn so schwupp bei euch mit einmal so ein Engel da wäre und ihr euch wäre bewusst, das ist ein Bote Gottes. Ich habe ja schon manchmal gesagt, es gibt auch sehr menschliche Boten Gottes. Gott benutzt auch Menschen als Boten. Nicht immer nur himmlische Boten. Aber ihr wird eröffnet, sie soll schwanger werden, sie soll ein Kind bekommen, ein Kind, den Sohn Gottes. Und was macht Maria? Maria fragt, wie wird das geschehen? Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Und dann, etwas später, ich gehöre ganz dem Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ich habe mich gefragt, ob eine Maria sich dessen ganz bewusst war, was das in der damaligen Zeit bedeutet hat. Heute wird das alles kein Thema. Schwangerschaft, Alleinerziehen und. Heute in unserer Gesellschaft nicht mehr das Thema. Für die Person Sicherlich schon. Aber vom Ansehen, vom Wahrnehmen. Aber Maria, es ist viel entscheidender, wie sie reagiert. Und Maria sagt mit einem Wort, ja. Sie sagt, ja. Wenn das der Weg für mich ist, ja. Und es gab eben halt für sie keinerlei Erfahrungswerte. Das ist nicht schon dreimal vorher passiert. Sie hatte keinen, den sie dazu fragen konnte, wie sieht das eigentlich aus mit Risiken und Nebenwirkungen, worauf muss ich achten, wen sollte ich meiden und. All das gab es nicht, sondern sie sagt einfach ja zu ihrer Bestimmung für ihr Leben. Wir haben es einfach, wir lesen das in der Bibel, wiewohl ganz so einfach scheint es nicht zu sein. Denn darüber wird ja diskutiert, ist denn das biologisch überhaupt möglich, so eine Jungfrauengeburt? Kann Gott das denn überhaupt machen? Ich finde es immer wieder faszinierend. Ich muss mir fast das Schmunzeln verkneifen, wenn ich dann sage, wenn ich glaube, dass Gott die Welt mit dieser großartigen Vielfalt gemacht hat, wenn ich mir vorstelle, Gott hat das Weltall gemacht mit den für mich unzählbaren Sternen, also die eins mit den zig, was weiß ich was, Nullen dahinter, das geht über meinen Horizont. Und dann soll Gott nicht das machen können, so eine Kleinigkeit, dass der Heilige Geist zu Maria kommt und in ihr ein Kind zeugt? Was für ein komischer Gott wäre das denn? Aber nicht nur Maria erlebt so diese Zumutung Gottes. Sie wird zum Vorbild, ja, für das, was Glauben meint, Gott zu vertrauen, auch im Unverstehbaren. Gottes Plan anzunehmen. Aber da gibt es ja noch jemand und auch in dieser Geschichte drin, ein Josef, auch der bekommt Besuch. Auch bei dem taucht ein Bote auf, noch merkwürdiger für uns vielfach im Traum. Das heißt, den sieht er gar nicht und doch ihm wird gesagt, nimm die Frau zu dir und ihm wird genau erklärt, was er tun soll, dass er das als Kind Gottes annehmen soll. Er wird auf die Vertrauensprobe gestellt. Eigentlich hatte er vorher, er war ja nicht blind und doof war er auch nicht. Er hat schon mitbekommen, was mit Maria, seiner Verlobten, passierte. Also eigentlich wollte er sie, um sie zu schützen, ihr heimlich verlassen. Aber er sollte sie zur Frau nehmen, weil das Kind, so wurde ihm eröffnet, vom Heiligen Geist ist. Und was macht er? Auch hier, Matthäus 1, 24, 25, es liest sich so einfach. Ich weiß nicht, was das in Josef ausgelöst hat. Als Josef aufwachte, befolgte er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und holte seine Frau zu sich. Er schlief aber nicht mit ihr, bis dieser Sohn geboren war, den er Jesus nannte. Ich hatte ja schon gesagt beim Stammbaum, rein rechtlich war es sein Sohn. Aber das ist für mich erstaunlich. Und Josef scheint kein Mann von vielen Worten oder großer Worte zu sein. Er ist ein Mann, ich habe das für mich so genannt, von wortloser Konsequenz. Der macht es einfach. Der überlegt nicht lange, der fackelt nicht lange, aber er lässt sich auf Gott ein. Er geht mit. Er macht das mit, durch dick und dünn, und das heißt wirklich nach Ägypten hin und wieder zurück. Und er vertraut, dass das, was ihm der Engel eröffnet hat, das ist Gott. Wir werden, glaube ich, selten vor solch große Herausforderungen oder solch große Vertrauensfragen gestellt. Aber vielleicht scheitern wir schon oft bei viel kleineren Dingen. Wie sieht's aus? Vertrauen wir darauf, dass Gott uns versorgt mit allem, was wir zum Leben brauchen? Wie sieht es denn aus mit dem, was wir Gott dafür geben? Das ist jetzt nicht die Kollektenpredigt, das überlasse ich dir. Aber zu sagen, ja, wie sieht das aus mit unserer Dankbarkeit? Verlasse ich mich drauf? Wie sieht es aus? Oder wie vertrauen wir darauf, dass Gott uns an den richtigen Platz in der einen Gemeinde stellt, wo er uns haben will? Und da geht es nicht darum, irgendein Pöstchen, irgendein Dienst, nein, zu bekleiden. Es geht darum, Gott zu vertrauen, dass er dir etwas schenkt. Und wenn Gott uns etwas gibt, dann ist das auch gedacht zur Benutzung sozusagen. Also auch das. Oder für manch ein Vertrauen Leute darauf, vertrauen wir darauf, dass er bei der Partnerwahl Maßarbeit machen kann? Oder sagt, nee, wenn die Gefühle einsetzen, setzt der Verstand aus. Setzt das Vertrauen aus. Gott, dann brauche ich dich nicht. Ich habe klare Vorstellungen. Vertrauen wir lieber uns selbst, unserer Urteilsfähigkeit, unseren Gefühlen oder unserer Trägheit, unserer Bequemlichkeit? Ihr merkt, wir können doch ganz schnell da einsteigen. Wir können uns doch ganz schnell hier mit einreihen. Wir können doch ganz schnell herausgefordert werden. Ups, Vertrauensfragen oder Vertrauen wagen? Das ist für mich die Frage. Traust du dich, dich Gott auszuliefern, sodass er dich führt, sodass du mitgehst? Kannst du Gott vertrauen, ohne ihn ganz zu verstehen? Ich sage hier, mit so einem Ortsschild wäre es für Abraham leichter gewesen. Mit so einem, na, wenn ich weiß, wohin es geht, klar. Aber vielleicht ist das eine ganz andere Frage. Hinter diesem Vertrauen, bist du dir sicher, dass Gott dich liebt? Wenn ich weiß, dass mich jemand liebt, ist es doch ganz was anderes. Noch ein weiterer Gedanke und ich komme dir immer ein Stück näher, hoffe ich jedenfalls. Entscheiden oder sich festmachen. Ich weiß nicht, guckt ihr gerne Weihnachtsfilme? Gibt ja so gewisse Sender, da gibt es ja momentan mindestens jeden Abend so einen Weihnachtsfilm. Wiewohl, Vorsicht, das Achtungsschild steht nicht davor, manches ist amerikanisch schnulzig. Die meine ich nicht unbedingt, aber es gibt auch so kleine Entdeckungen für mich. Und zwar in dem Film Das Wunder von Manhattan zum Beispiel, führt dieses, was man da sehen kann, In God We Trust, auf der 1-Dollar-Note dazu, dass ein Richter den Kris Kringle zum Weihnachtsmann erklärt. Und damit ist ja alles gerettet. Aber diese Aufschrift, In God We Trust, wir vertrauen auf Gott, das ist doch mal eine Aussage, das ist doch mal ein Statement, das ist doch mal ein Bekenntnis. Ich weiß, ihr habt ja mal recherchiert, wie das dazu gekommen ist. Warum steht das da eigentlich drauf? Mich hat das neugierig gemacht. Die Formulierung geht zurück auf eine Zeile in der amerikanischen Nationalhymne, in der es heißt, And this be our motto, in God is our trust. Also in Gott ist unser Vertrauen, in Gott setzen wir unser Vertrauen. Hintergrund dieser Entscheidung war der Kalte Krieg und das Bemühen, die Einigkeit des amerikanischen Volkes gegenüber den gottlosen Kommunisten zu unterstreichen. Darüber kann man diskutieren, das weiß ich, aber es war spannend. Und seit dem Jahr 1864 wurde es dann auf das Münzgeld übertragen. Zuerst auf die 2-Cent-Münzen und verbindlich vorgeschrieben dann das Motto für alle Münzen und das Papiergeld durch das US-Gesetz vom 11. Juli 1955. Und jetzt kommt mein Fragezeichen. Jeder, der so einen Cent oder eine Dollarnote in die Hand nimmt, vertraut darauf, dass das Zahlungsmittel ja einen Gegenwert auslöst, dass man etwas dafür bekommt. Aber kaum einer wird sich dessen bewusst sein, dass er ein weitaus größeres Vertrauen auf Gott setzen kann. Oder müsste? In God we trust. Und mich hat dieser Abschnitt aus Hebräer 11, den du uns gelesen hast, Jessica, sehr beeindruckt, weil es in dem eigentlich etwas ganz Ähnliches heißt. Durch den Glauben. Ich weiß nicht, ob ihr das eben mitverfolgt habt, aber immer wieder heißt es durch den Glauben in dieser Übersetzung. Durch den Glauben, durch das Vertrauen, wo das einzelnen Menschen möglich mit Gott etwas zu bewegen, beziehungsweise ist ja auch ein Stück Urteil über diese Menschen. Manchmal erstaunlich, aber es ist toll. Und es heißt dann zum Beispiel in dem Vers 6, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Warum fragen wir bei einer Gemeindeaufnahme zum Beispiel, vor allen Dingen, zuallererst, wie sieht's aus? Glaubst du? Hast du eine Beziehung zu Gott? und nicht, wie viel Geld gibst du oder wo arbeitest du mit als alle. Das sind Dinge, die gehören eher irgendwo mit in den Pott rein, zu sagen, wo übernehme ich Verantwortung, meinen Möglichkeiten entsprechend. Aber das Entscheidende, das Kriterium ist doch, hast du eine Beziehung zu Jesus Christus? Wer ist er für dich? Und jetzt stelle ich dir mal ja, was gegenüber, vielleicht zu viel gesagt. Wie können wir jemandem vertrauen, den wir nicht kennen? Und genau das ist für mich doch das Geheimnis hinter dem Vertrauen auf Gott. Wenn jemand sagt, vertraue mir, ich denke da zum Beispiel an das Dschungelbuch, die Schlange K. Genau. Dankeschön, Sabine. Das war sehr deutlich. Die schielende Schlange, Augen zu, vertraue mir, wird ein Schutzengel sein. Auf der einen Seite hört sich das lustig an, aber die hat ja ihr ganz eigene Interessen. Und jetzt, ich habe die Möglichkeit zu sagen, ja, ich vertraue dir, ich lasse mich auf dich ein. Oder vielleicht liegt die andere Frage viel näher, warum sollte ich denn? Warum sollte ich dir mein Vertrauen schenken? Warum sollte ich dir folgen? Warum sollte ich mit dir unterwegs sein? Im Fall von Gott kommt Vertrauen von allein, wenn wir vielleicht verstehen, warum wir das sollten. Wir können lernen, Gott zu vertrauen, wenn wir sehen, dass er in unserem Leben und im Leben anderer eben halt auch sich als vertrauenswürdig erwiesen hat. Das ist diese Wolke der Zeugen aus Hebräer 11. Zu sagen, da sind ganz viele Leute, und ich sag mal abgekürzt, die haben gute Erfahrungen mit Gott gemacht. Das hat sie durchgetragen, das hat ihnen geholfen. Dann zu sagen, wenn die das ausprobiert haben, wenn das dargetragen hat, warum bei mir nicht auch? Aber der Hauptgrund, warum wir Gott vertrauen sollten, ist, dass er unser Vertrauen wert ist. Er ist vertrauenswürdig. Anders als Menschen lügt er nie und versagt nie, seine Versprechen zu erfüllen. In 4. Mose 23 heißt es, Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er. Und was er ankündigt, das führt er aus. Da sind wir noch vielleicht nochmal bei dem Geschenk der Zeiterfüllung zum Beispiel. Advent, wenn wir uns auf dieses Geschenk einlassen, Advent kann so eine Zeit der Einkehr und der Besinnung werden. Vertraue ich, will ich Gott, kann ich Gott vertrauen? Was steht dem entgegen? Sich dafür Zeit nehmen. Advent kann eine Zeit der Stille und der Neuausrichtung werden und zu sagen, ja, wo ist die Schwelle, über die ich gehen kann, über die ich gehen soll? Was hindert mich? Was hält mich zurück? Advent ist eine Chance zum Vertrauen auf Gott, sich dafür zu entscheiden, ihm im Glauben zu folgen und sich bei ihm festzumachen. Das wollte ich eigentlich noch bei mir aus dem Büro holen. Carola hatte das auch du hattest das auch bei deinem 20-jährigen Taufjubiläum, so einen Karabinerhaken. Ich habe das bei besonderen Abenden erlebt. Da hatte auch der Redner, ich muss dahin gucken, da war es mich auf der anderen Seite, der hatte einen großen Karabinerhaken ans Kreuz gehängt. Und dann gab es einen kleinen, der sich dann, womit man sich einhaken konnte, festmachen konnte. Das ist das Vertrauen, mich bei Gott festzumachen. Advent, Zeit, dieses Geschenk auszupacken. Weil Geschenke sind nur dann sinnvoll, wenn man die Verpackung, egal wie schön die war oder wie schön die ist, ich habe gestern oder vorgestern erst wieder gehört, Nachhaltigkeit ist angesagt. Also man nehme entweder Zeitungspapier oder man nehme ein, Geschirrhandtuch, was andere wieder verwenden könnten. Also ich rede nicht der Verschwendung das Wort, aber pack dein Geschenk aus. Und ich möchte euch einladen, so ein Geschenk auszupacken. Ich habe es versucht, in ein Gebet zu formulieren. Und vielleicht ist es dein Gebet, dann bete es einfach mit und sonst lass es einfach auf dich wirken. Gott Vater, ich sehe deine Liebe zu mir in Jesus Christus. Ich danke dir, dass du mein Leben frei machst von allen Altlasten, allem Versagen und aller Zielverfehlung. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast, damit ich mit Gott versöhnt werde. Ich lege mein Leben, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft in deine Hände. Ich vertraue mich dir an. Heiliger Geist, du willst in mir wohnen. Fülle mich aus, beschenke mich mit deinen Gaben und lass deine Frucht in meinem Leben reichlich wachsen. Amen.